Gnade geschenkt hast, Leben geschenkt hast. Und Herr, ich danke dir jetzt auch für Johnny und dass er uns dein Wort sagt und beten, dass du ihn segnest und uns durch ihn. Amen.
Vielen Dank. Es ist super für mich, hier zu sein. Das ist auch das erste Mal, dass ich hier bin. Also ich kann mir nachher auch wahrscheinlich so ein Begrüßungspaket abholen. Ne? Ja, ich habe mich nicht gemeldet. Ich dachte, ich komme nachher sowieso noch zu Wort. Also ich finde es toll, hier zu sein. Ich finde es toll, dass ihr so eine Internationale in der Gemeinde seid. Das finde ich super vorbildlich, wie hier verschiedene Leute aus verschiedenen Nationen zusammenkommen. Das ist für mich ein Bild vom Reich Gottes. Das ist wirklich eine ganz, ganz herrliche Sache. Das ist ein Vorgeschmack auf den Himmel. Ne? Weil da werden ja alle Nationen zusammenkommen vor den Thron Gottes und Gott loben. Und das finde ich also wirklich echt richtig gut. Ich bin Johnny Nimmo. Ich bin ursprünglich, komme ich aus Bremen, einer wunderschönen Stadt, der schönsten Stadt Deutschlands, in Norddeutschland. Wir sind allerdings die Mannschaft auch, also die Stadt mit der Mannschaft, die gerade am zweitschlechtesten spielt. Immer noch vor Hamburg immerhin, aber wir haben gestern wieder verloren gegen Wolfsburg, fürchterlich. Wir sind heute in einem Heilungsgottesdienst. Wir haben jetzt schon einiges gehört über Heilung, wo Gott eingegriffen hat. Manchmal ist es vielleicht für Leute, die das noch nicht so viel gehört haben, schwierig zu differenzieren, was war da jetzt Gott und was war menschlich und wo hat einfach Fachwissen einen gegriffen und wo gab es vielleicht wirklich eine Kraft, eine übernatürliche Kraft, die da einen gegriffen hat und die Dinge gemacht hat, die sonst nicht möglich waren. Und das ist auch manchmal ein bisschen schwer, nicht zu trennen, aber wir gehen einfach davon aus, dass Heilung aus Gottes Hand kommt und dass Heilung, also dass Gott verschiedene Wege nutzt, um zu heilen. Und dafür nutzt er auch Ärzte, ganz genauso wie er auch Gebet von Christen nutzt. Und das steht nicht in Konkurrenz zueinander. Ich bin angestellt im Christustreff. Und ich leite da die Arbeit des Christustreff am Richtsberg, das Zentral. Und wir haben in den letzten Jahren einiges gesehen an Heilung. Und wir haben einige Dinge gesehen, die Gott gemacht hat, die mich dazu führen, dass es mir sehr schwer fällt zu glauben, dass es keinen Gott gibt und dass Gott nicht sehr gerne immer wieder eingreift. Und immer wieder der Menschheit sagt, hallo, mich gibt's wirklich. Ich bin echt und ich handle immer noch genauso, wie es in der Bibel steht. Aber ich erzähle mal ein bisschen was aus meiner Geschichte vorher. Ich bin in Bremen aufgewachsen, christlich, in einer christlichen Familie. Wir sind immer wieder zur Kirche gegangen. Das war eine Landeskirche, aber die war, ich würde sagen, sehr konservativ, evangelikal geprägt. Und ich habe auch als Kind und als junger Jugendlicher immer wieder mal versucht, Christ zu sein. Ich habe das dann immer so 3 Tage oder so geschafft. Und ich habe irgendwann gedacht, scheinbar ist Christsein nicht kompatibel mit meinem Charakter. Ich kann mich nicht gut an Regeln halten, ich war immer grenzenlos irgendwie, ich wollte immer Extreme und das war irgendwie nicht richtig dann vereinbar mit Christsein. Und dann dachte ich, Christsein ist irgendwie nichts für mich. Das ist nichts, was ich schaffe. Und es war auch so, die Art von Christsein, die ich kennengelernt habe, war für mich nicht so, dass ich gesagt hätte, es lohnt sich, sein ganzes Leben dafür aufzugeben. Es lohnt sich nicht, sein ganzes Leben dafür einzusetzen. Also habe ich als Jugendlicher dann versucht, alles Mögliche zu machen. Und als ich 16 war, dachte ich, ich hätte die Welt gesehen und ich hätte alles ausprobiert, was natürlich Schwachsinn war. Aber ich war dann auf einer christlichen Veranstaltung, wo mich meine Freunde mitgeschleppt haben. Und da hat der Typ, der vorne gepredigt hat, hat dann die Leute dazu aufgerufen, ihr Leben Jesus anzuvertrauen. Und dann dachte ich, okay Gott, wir probieren das noch einmal. Du kriegst 2 Monate lang, kriegst du mein ganzes Leben. Jeden Lebensbereich, mein Geld, meine Kraft, meine Zeit, meine Freundschaften. Du kriegst 2 Monate alles und wir werden sehen, ob das stimmt, wenn du sagst, ich bin gekommen und bringe euch das Leben und zwar das Leben im Überfluss. Und aus diesen 2 Monaten wurden jetzt, ich glaube, 12 Jahre oder sowas. Diese 2 Monate haben also nicht aufgehört. Und ich habe begonnen, in der Bibel nicht zu lesen. Ich habe vorher nie gelesen, und schon gar nicht mehr die Bibel. Und ich habe gelesen, dass Jesus immer noch die gleichen Dinge tut, die er damals gemacht hat. Dass früher es so war, wenn Jesus durch die Straßen dann gegangen ist, jeden, den Jesus getroffen hat, der hat eine lebensverändernde Erfahrung gemacht. Und mit Jesus unterwegs zu sein, war eine spannende und spektakuläre Sache. Es wurden überall Leute geheilt, Dämonen sind rausgefahren, sogar Tote sind auferweckt. Und noch viel abgefahrener, finde ich, ist, dass Jesus sagt, wenn ihr glaubt, dann werdet ihr genau die gleichen Dinge sehen und noch größere. Ihr aber werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet zu genau den gleichen Dingen in der Lage sein. Und ich habe, als ich diese ganzen Dinge in der Bibel gelesen habe, habe ich mich völlig betrogen gefühlt von der Kirche, in der ich vorher war. Weil ich dachte, hätte ich das vorher gewusst, hätte man mir das vorher gesagt, dann wäre ich auch schon früher Christ geworden. Naja, so haben wir dann also, als ich ein Jugendlicher war und gerade Christner geworden bin, sind wir mit ein paar Jugendlichen völlig chaotisch, wir hatten keine Theologie, es war alles desaströs chaotisch, sind wir auf die Straße gegangen und haben für Leute gebetet. In der Schule, in der ich war, hatten wir so einen Schülerbibelkreis, wir haben uns jede Woche mit 15 Leuten getroffen. Und dann dachten wir, weil wir so Bock hatten auf Beten und darauf, dass was geht in der Schule, haben wir gesagt, komm, wir treffen uns ab jetzt jeden Tag in jeder Pause, um zu beten. Ne? Schüler jeden Tag in jeder Pause, um zu beten. Und dieser Kreis ist innerhalb von wenigen Monaten von 15 Leuten auf ungefähr 100 Leute gewachsen, die sich jede Pause getroffen haben, um zu beten und Lobpreis zu machen. Ich kenne jetzt noch Leute, die sich in der Zeit bekehrt haben, also die ihr Leben Jesus anvertraut haben, es sind Heilungen passiert und so weiter, bis der Schulleiter uns dann verboten hat, in Zungen zu beten auf dem Schulflur, was auch irgendwie witzig war. Und das war so meine erste christliche Erfahrung. So habe ich den Glauben richtig dann kennengelernt. Und dann bin ich wurde immer weiter dann christlich sozialisiert und habe den Bereich des Übernatürlichen auch ein bisschen wieder verloren. Und dann bin ich von Bremen nach Marburg gezogen, um am Richtsberg mitzumachen im Teensclub. Und da haben wir wirklich versucht, die Leute, und damals hatten wir nur ein Bereich für Kinder und für Jugendliche. Heute haben wir ja das Zentral, was ja ganz, ganz viele verschiedene Sachen macht. Wir machen Gottesdienste, wir machen Heilungsgebet, wir machen Frühstückscafé, Nachhilfe und so weiter. Und damals hatten wir aber nur einen Kinderclub und einen Teensclub. Und wir wollten unbedingt, dass die Jugendlichen, bei denen wir jeden Freitag sind und mit denen Programm machen, dass die unbedingt Jesus kennenlernen. Weil ich habe festgestellt, Jesus ist das Beste, was mir je passiert ist. Und ich gehe davon aus, dass Jesus das Beste ist, was jedem Menschen je passieren könnte. Also wäre es doch wohl eine Frechheit, wenn ich das nicht davon erzähle und nicht versuche, die Leute davon zu überzeugen, dass Jesus das Beste ist, was ihnen jemals passieren kann. Und dann haben wir das versucht, den Jugendlichen irgendwie deutlich zu machen. Und wir haben gepredigt, was das Zeug hält. Ich sage immer, wir haben uns den Mund fusselig gepredigt. Ja? Wir haben alles gemacht, wirklich, wir haben aus jeder Richtung gepredigt. Wir haben versucht, Geschmack zu machen auf den Himmel. Ja? Wir haben mit der Hölle gedroht. Wir haben gesagt, hey, merkst du nicht, du hast ein Loch in deinem Herzen, eine tiefe Sehnsucht, merkst du sie? Und die Jugendlichen immer, nein, nur Jesus kann diese Sehnsucht stillen. Und die so, okay. Ne? Und wir haben alles versucht und letztlich musste man doch feststellen, dass eigentlich sehr wenig davon ankam. Ja? Wir haben gepredigt, was das Zeug hält, und letztlich ist sehr wenig davon passiert. Und das hat mich sehr frustriert. Nun muss man wissen, ich bin der Jüngste von 6 Kindern. Ich habe tief in mir ein kleines Kind, was sagt, ich kriege am Ende immer, was ich will. Und ich wollte das, oder ich will, dass sich Leute bekehren, dass Leute zu Jesus finden. Und in diesem Frust heraus, ich war nicht bereit zu sagen, okay, wir schrauben jetzt unseren Anspruch runter und sagen, Mensch, ist doch immerhin toll, dass wir jeden Freitag mit den Jugendlichen ein bisschen Spiele spielen. Ja? Sondern ich wollte und ich will das immer noch, dass Leute Jesus kennenlernen. Das ist mein Anspruch und davon will ich nicht zurückgehen. Ja? Und dieses Kind in mir, was sagt, du kriegst am Ende immer, was du willst, das hilft mir, daran festzubeißen, ja, und zu sagen, ich höre nicht auf, bis ich das erlebt habe. Und aus diesem Frust heraus, dass letztlich sehr wenig von dem angekommen ist, was wir eigentlich wollten, habe ich ein Buch in die Hand bekommen, nämlich von John Wimber, Vollmächtige Evangelisation oder Power Healing. Und in diesem Buch, das hat mich maßgeblich geprägt, vollmächtige Evangelisation ist Power Evangelism, und dann gibt es noch ein zweites Buch, Heilung in der Kraft des Geistes ist Power Healing. Und in diesem Buch schreibt John Wimber darüber, dass Jesus gekommen ist, um das Reich Gottes zu bringen, um die Herrschaft Gottes auf dieser Welt wieder aufzurichten. Und dass Jesus darüber gepredigt hat, dass er das versucht hat, den Leuten beizubringen, zu lehren in Gleichnissen, in Bildern und so weiter. Aber dass er gleichzeitig das in gleicher Weise auch demonstriert hat, das Reich Gottes. Dass er also das proklamiert hat, das gesprochen hat, das gepredigt hat und dass er es demonstriert hat. Und dass er die Leute seine Botschaft hat erfahren lassen. Er hat also immer eine Kostprobe mitgegeben. Und das hat mich nochmal zum Denken geführt. Und das hat mich auch nochmal dahin geführt, dass ich gesagt habe, warte mal, was hast du eigentlich früher erlebt, als du ein junger Christ warst? Als du noch nicht irgendwie kalt gemacht wurdest durch irgendwie so eine lose Theologie und durch so eine lose Art, nicht zu glauben, ja, wenn Gott das will, ach, dann wird er das vielleicht schon mal machen. Und dann haben wir uns auf den Weg gemacht, um mehr davon zu sehen, um für Leute zu beten auf der Straße, die nichts mit dem Glauben zu tun haben, um über Leute zu prophezeien, die überhaupt nie irgendwie christlichen Glauben damit irgendwie Kontakt hatten. Und es gab zum Beispiel Geschichten wie, ich weiß noch, das war eins der ersten Male, dass wir das erlebt haben. Ich war Sozialarbeiter auf dem Richtsberg, von der Stadt aus angestellt, und wir hatten vormittags ein Meeting mit meinen Sozialarbeitern, der Kollegen, und wir haben über eine Gruppe von jungen Männern geredet, die irgendwie nicht einzufangen waren durch das Sozialarbeiternetz. Also die sind zu keinem Angebot gekommen, zu keinen Freizeiten und so weiter. Und die waren bekannt auf dem Richtsberg für Drogen, für Kriminalität, waren schon alle irgendwie Väter oder Eltern geworden, viel zu jung und so weiter. Es war alles irgendwie schwierig mit denen. Und wir haben als Sozialarbeiter an dem Vormittag gesagt, diese Jungs und besonders dieser eine, ich sage seinen Namen nicht, ist verloren. Wir haben gesagt, der ist verloren. Und wir haben das Wort gebraucht, der ist verloren. Und ich dachte mir, als ich das gehört habe, als es meine Kollegen ja gesagt haben, dachte ich, ich glaube, solche Sachen triggern Gott. Ja? Ich glaube, wenn Gott sowas hört, dann sagt er, oh, ihr werdet sehen. Ja? Und dann weiß ich noch, an dem gleichen Nachmittag bin ich von der Schule aus nach Hause gegangen. In der Schule habe ich gearbeitet. Und der Weg dahin war vielleicht so 3 Minuten oder so. Und dann an diesem einen Platz treffe ich genau diese besagte Gruppe. Ja, und es sind vielleicht 8 junge Kerle, alle so zwischen 19 und 22. Und die sprechen mich an und sagen, hi Johnny, und so, ja, was geht? Und wir reden ein bisschen, wir kennen uns halt. Und dann sagt er, ey Johnny, sagt der Beine so, ey Johnny, ihr glaubt doch an Heilung, ne? Und dann sage ich, ja, ja, wir glauben an Heilung. Und dann die so, ja, ja, wir nicht. Und dann sage ich, ja, ich schon, ne? Und dann sagen die, ja, wir aber nicht. Dann sage ich, ja, ich schon. Und es hat mich ungefähr, ich weiß nicht, eine halbe Stunde mehr gebraucht oder so, bis ich gecheckt habe, das führt hier zu nichts. Und dann habe ich Gott gefragt, Gott, gibt es irgendwas, was du mir zeigen kannst, wo du jetzt deine Kraft demonstrieren kannst, wo du jetzt einmal deutlich machen kannst, hallo, mich gibt es wirklich, ich bin echt. Und dann hatte ich das Gefühl, dass Gott mir zeigt, jemand hat Schmerzen am rechten Fuß. Und dann habe ich gefragt, ich so, ey Jungs, wer hat hier Schmerzen am rechten Fuß? Und die gucken sich ein bisschen irgendwie verdutzt an und jeder sagt so, nee, nee, ich nicht, ich nicht. Das war natürlich peinlich für mich, ne? Weil die dann noch mehr dachten, das ist ein frommer Spinner. Ne? Und dann haben wir also weiter diskutiert. Und dann dachte ich wieder, dass Gott sagt, jemand hat hier Schmerzen am rechten Fuß. Dann habe ich gesagt, ey Jungs, sorry nochmal, wer hat jetzt Schmerzen am rechten Fuß? Und dann gucken die sich wieder an und sagen, nee, nee, es war noch peinlicher. Ne? Und dann sagt der eine, aber er, und das war genau der, wo wir sagten, der ist verloren. Der hat einen schiefen Rücken. Du kannst für ihn beten und dann werden wir sehen, ob das stimmt, ja, mit der Bibel. Und dann habe ich gesagt, ah, sehr gut. Ja. Dann habe ich gesagt, pass mal auf, setz dich mal hier auf die Bank und streck deine Beine aus, weil ich will sehen, ob deine Beine gleich lang sind. Weil es ist oft so, dass Leute Probleme haben mit dem Rücken, weil ihre Beine ungleich lang sind. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, lauf mal ein bisschen rum, schüttel deine Beine aus, ja, und setz dich hin und zeig mir, ne, deine Beine. Und siehe da, man konnte sehen, es war so ein Stück zu kurz, es ist ein ziemliches Stückchen. Und dann habe ich gesagt, okay, steh nochmal auf, lauf nochmal rum, schüttel deine Beine aus, damit wir wirklich sicher sind. Ich habe mir sagen lassen, ich bin kein Arzt, kein Physiotherapeut oder so, aber ich habe mir sagen lassen, das ist eine relativ sichere Methode. Ja? Und setzt er sich wieder hin und sieht, das war immer noch so ein Stück zu kurz. Nun, das Dumme war, jetzt musste ich beten. Also alles andere wäre noch peinlicher gewesen. Ja? Und dann, übrigens, by the way, wenn ich solche Geschichten erzähle, bedeutet das nicht, dass ich das jeden Tag erlebe. Und es bedeutet auch nicht, dass nur ich das erlebe. Ich kann dann natürlich die Geschichten am besten erzählen, wo ich mit dabei war. Ne? Aber ich kenne viele Leute, die auch solche Geschichten erleben. Und ich habe schon sehr oft für Leute gebetet, wo nichts passiert ist. Nur mal so, damit ihr den größeren Kontext versteht. Nun, alles in mir, ich hatte dann seine Beine in der Hand, alles in mir wollte jetzt mit ihm beiseite gehen und ihm sagen, pass mal auf, es gibt etwas, das heißt die eschatologische Spannung, das schon jetzt und noch nicht des Reiches Gottes. Das bedeutet, manche werden geheilt, aber nicht jeder wird geheilt. Du wirst wahrscheinlich nicht geheilt. Und ich werde jetzt dafür beten, dass die Ärzte, die dich behandeln, dass die weise sind und dass die Guten, also dass die, ne, die richtigen Entscheidungen treffen und so weiter und so weiter. Ne? Und dann hätte ich so gebetet, Jesus, wenn es dein Wille ist, dann gib doch den Ärzten Weisheit, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen. Amen. Und dann wäre ich weggerannt. Nun, wäre das ein Gebet des Glaubens gewesen? Nein. Okay, die Bibel sagt, dass wenn wir glauben, dass auf Glauben hin Gott reagiert. Ja? John Wimber sagt, Faith is spelled R-I-S-K. Glaube wird R-I-S-I-K-O buchstabiert, Risiko. Und dann dachte ich, okay, was könnte jetzt eine Art sein, Glauben auszudrücken? Und bevor ich darüber richtig nachgedacht habe, habe ich mich etwas sagen hören. Ich habe mich sagen hören, sehr laut, hey, alle, die in der Nähe sind, kommt mal her und guckt zu, was passiert, wenn wir beten. Und innerlich dachte ich, nein, hast du das gerade gesagt? Und ich gucke rum und Leute kommen rum und stellen sich nicht dazu. Und ich dachte, nein, nein, nein. Und ich war mir sicher, hier wird ganz sicher nichts passieren. Und dann gucken Leute zu und ich sage, komm, Heiliger Geist, im Namen Jesus, ich befehle, Bein wachse jetzt aus. Und in dem Moment, als hätte das Bein seit Ewigkeiten darauf gewartet, dass jemand mit Autorität ihm erzählt, was er nicht zu tun hat, wächst das Bein aus. Und es war so, als wäre die Furcht des Herrn auf diesen Platz gefallen. Ich weiß noch, da stand jemand hinter mir, ja, und sagt, Johnny, was ist das? Was ist das? Ich spüre überall auf meinem Körper Kraft. Johnny, was machst du hier? Was machst du hier? Und ich könnte sagen, das ist die Kraft Gottes. Das ist Gott, der euch gerade Hallo sagt. Na, wie geht's? Und dann konnte ich noch für vielleicht 4, 5 weitere beten. Ja? Diesmal hatte ich wieder Worte der Erkenntnis, wo Gott mir Sachen gezeichnet hat. Diesmal war ich richtig. Puh. Ja. Und wir konnten, ich meine, plötzlich war es überhaupt nicht mehr dieses wir glauben es nicht, du glaubst es, wir glauben es nicht und so weiter, sondern plötzlich war es, wenn das wirklich stimmt, wieso ist dann meine Oma gestorben, wo ich doch als Kind gebetet habe? Kannst du mir das erklären? Wenn das wirklich stimmt, wieso ist die Kirche dann so lahm und so irrelevant? Kannst du mir das erklären? Und wir haben 1,5 Stunden miteinander geredet und gebetet. Ich kenne jetzt noch mehrere von denen, die dabei waren und die immer noch erzählen, ey Johnny, weißt du noch, was damals passiert ist? Plötzlich ist überhaupt nicht mehr die Frage, gibt es da eine Kraft oder nicht? Und die nächste Frage ist jetzt, wie reagiere ich auf diese Kraft, die da war? Ja? Vertraue ich dem mein Leben an oder nicht? Und wir haben solche Dinge immer und immer wieder erlebt mittlerweile. In dem Buch von Wimber und letztlich aus der Bibel heraus, ich habe das nur erst wirklich gecheckt durch das Buch von Wimber, Jesus spricht davon, er fängt seinen Dienst an und sagt, mit mir fängt jetzt das Reich Gottes an, mit mir wird die Herrschaft Gottes auf dieser Welt wieder aufgerichtet. Das, die ersten dokumentierten Worte, die wir überhaupt von Jesus kennen, sind, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist herbeigekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Was Jesus sagt, das Reich Gottes ist herbeigekommen, ist, das Reich Gottes ist zum Greifen nah, es ist für dich zugänglich. und mit allem, was Jesus gesagt und getan hat, ist das Reich Gottes weiter auf diese Welt, in diese Welt hineingebrochen, wie Licht in Finsternis hineinknallt. Jesus hat, indem er das Reich Gottes hat anbrechen lassen, hat er das Reich der Finsternis, das Reich des Teufels weiter hinausgedrängt und verkleinert, verringert und ihm die Macht genommen. Der Teufel wird im Neuen Testament als der Fürst, der Herrscher dieser Welt beschrieben, der über die Kinder des Ungehorsams herrscht. Und Jesus wird als der beschrieben in 1. Johannes 3,8, der gekommen ist, um die Werke der Finsternis oder die Werke des Teufels zu zerstören. Was Jesus also gemacht hat, war, dass er kaputt gemacht hat, was der Teufel aufgebaut hat, und dass er heil gemacht hat, was der Teufel kaputt gemacht hat. Und wie hat Jesus das gemacht? Wie hat Jesus das Reich Gottes anbrechen lassen als geistliche Realität und das Reich der Finsternis zurückgedrängt? Nun, es gibt eine ganz spannende Geschichte. Johannes der Täufer, der größte Prophet, der vor Jesus hergehen sollte, der das Reich Gottes ankündigen sollte, der wahrscheinlich die beste Vorstellung von dem hatte, was das Reich Gottes ist, der fängt scheinbar an zu zweifeln. Er ist gerade im Gefängnis, hört wahrscheinlich viele Gerüchte über Jesus und fragt sich, ist Jesus wirklich der von Gott versprochene Retter? Ist Jesus wirklich der, den Gott versprochen hat, der das Reich Gottes mit sich bringt? Oder sollen wir auf jemand anders warten? Und der Johannes der Täufer hat eine Gruppe von Jüngern und schickt seine Jünger los zu Jesus, damit sie Jesus fragen. Und sie gehen also los zu Jesus und ticken ihn an und fragen ihn. Nun muss man verstehen, Jesus ist gerade in Aktion. Jesus ist gerade dabei, diese ganzen Sachen zu machen, das Reich Gottes anbrechen zu lassen und das Reich der Finsternis zu verkleinern, hinauszudrängen. Ich lese euch mal diese Situation vor. Wenn ich die Stelle finde. Hier. Sie ticken Jesus gerade an und fragen, bist du der von Gott Versprochene oder sollen wir auf jemand anders warten? Und wir lesen in Lukas 7, 21 bis 23. Zu der Stunde machte Jesus viele gesund von Krankheiten und Plagen und bösen Geistern, und vielen Blinden schenkte er das Augenlicht. Und Jesus antwortete zu ihnen und sprach, geht und verkündet Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf, den Armen wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Das ist also gerade diese dramatische Situation. Lukas sagt, zu der Stunde, also in diesem Augenblick, heilte Jesus gerade viele. Ich weiß nicht, wie du dir das vorstellst, aber wahrscheinlich waren um Jesus herumgedrängt ganz, ganz viele Leute, und Jesus ruft Heilung aus. Jesus sieht Kranke und sagt, du sollst jetzt wieder sehen, und hier rufe ich Heilung aus und hier rufe ich Befreiung von dämonischen Mächten aus. Und dann legt da Leuten die Hände auf, und es wird beschrieben, wie Leute vor Jesus niedergefallen sind und Dämonen ausgeschrien sind. Das muss dramatisch gewesen sein. Ja? Und überall werden gerade Leute geheilt, besonders Blinden wird gerade das Augenlicht wieder geschenkt. Und sie ticken Jesus an und fragen, Jesus, bist du der von Gott Versprochene? Oder soll ich auf jemand anders warten? Und Jesus sagt, ey Leute, berichtet Johannes nur von dem, was ihr gerade gesehen habt. Guck mal, da ein Ex-Blinder. Guck mal, da einer, der wieder laufen kann. Der konnte gerade eben noch nicht laufen. Und hörst du es, da schreit gerade ein Dämon aus. Und der war übrigens tot. Ja? Und dann sagt er, geht und berichtet Johannes nur von dem, was ihr hier gerade eben mitbekommen habt. Weil Jesus wusste, diese Antwort wird Johannes dem Täufer reichen. Warum? Weil das war die Visitenkarte von Jesus. Zeichen und Wunder. Das war die Visitenkarte von Jesus. Und ich finde das total schade, was in der evangelikalen Welt manchmal so beschrieben wird von dem, was Jesus den lieben langen Tag gemacht hat. Ich habe schon sehr oft Christen gefragt, Leute, die lange Christen sind. Was würdest du denn sagen, was Jesus den lieben langen Tag gemacht hat? Und dann höre ich Antworten wie, Jesus war immer freundlich. Jesus hat immer ganz viel zugehört. Jesus war immer bei denen, die sonst niemanden hatten und so weiter. Und das ist nicht unbedingt falsch. Jedenfalls, Jesus war nicht immer freundlich, aber das ist grundsätzlich nicht alles falsch. Aber das ist nicht das Offensichtliche, was die Autoren der Bibel uns versuchen deutlich zu machen. Wir haben 4 Berichte von Jesus. Würden wir alle Heilungsberichte, alle Befreiung von Dämonen, alle Totenauferweckung und so weiter, würden wir das rausschneiden aus diesen 4 Berichten, von den Dingen, die wir von Jesus wissen, dann würden wir nicht mehr viel von denen übrig haben. Versteht ihr? Oft sehen wir, glaube ich, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Wir haben dann begonnen, die Bibel zwischen den Zeilen zu lesen, was auch immer da steht, und zu versuchen, die Heilungen und Befreiung und so weiter politisch auszulegen oder sozial auszulegen. Anstatt zu sehen, was die Autoren uns deutlich machen wollen, das, was sie uns deutlich machen wollen, ist, Jesus heilt. Das ist ganz wesentlich. Das ist die Art und Weise, wie Gott seine Herrschaft auf dieser Welt wieder aufrichtet. So, und jetzt kommt das richtig Abgefahrene. Jesus sagt, so wie der Vater mich gesandt hat, in gleicher Weise sende ich euch. In gleicher Weise sende ich euch. Wir müssen, und das ist mir ganz wichtig, wir müssen aufhören, Jesus ähnlicher zu werden, darauf zu reduzieren, ein besserer Mensch zu werden. Auch wenn das sicherlich wichtig ist. Jesus ähnlicher werden bedeutet auch, der Welt auf gleiche Weise zu begegnen, wie Jesus es gemacht hat. Kranken in gleicher Weise zu dienen, wie Jesus es gemacht hat. Dämonisch Gebundenen in gleicher Weise zu dienen, wie Jesus es gemacht hat. Ja, sogar den Toten in gleicher Weise zu begegnen, wie Jesus es gemacht hat. Ich finde es schade, dass wir uns so viel darauf reduzieren, bessere Menschen zu werden. Freundlicher, geduldiger und so weiter. Und das ist alles total wichtig. Ich will das nicht kleiner machen. Ich will es nicht schmälern. Aber ich fände es fatal, wenn wir das beginnen, in Konkurrenz mit dem zu stellen, dass wir der Welt in Kraft begegnen sollen, in der Kraft des Heiligen Geistes. Das muss zusammengehen. R.T. Kendall, ein bekannter Theologe, sagt, die Früchte des Heiligen Geistes und die Gaben des Heiligen Geistes verherrlichen beide in gleicher Weise Gott. Wir dürfen das nicht in Konkurrenz miteinander stellen. Wir müssen beides. Wir müssen Jesus im Charakter ähnlicher werden und wir müssen Jesus in der Kraft und in den Taten ähnlicher werden. Nun ist es so, das ist jetzt der erste Punkt, okay? Wie lange habe ich noch? Was denkst du? Minus 3 Minuten. Okay. Bitte lasst mich noch ein paar Sachen loswerden. Als ich heute Morgen noch mal kurz mehr gebetet habe für diesen Gottesdienst, hatte ich ein Wort. Und ich freue mich, dass Samuel das aufs Feinste bestätigt hat. Ich glaube, was Gott euch heute sagen möchte, ist, oder ich versuche es mal in einem Bild wiederzugeben. Wenn meine Mutter uns als ihre Kinder zum Essen einlädt, also zu Weihnachten zum Beispiel, dann gibt sie dafür sehr viel Geld aus. Dann gibt sie sehr viel Kraft und sehr viel Zeit da rein. Und sie will, dass wir ein möglichst tolles Fest haben. Dass wir uns wohlfühlen, dass es uns gut geht, dass wir uns vollhauen und dass wir bloß nicht bescheiden sind an dem Tag. Ja? Nun, was wäre das Unfreundlichste, was ich meiner Mutter gegenüber machen könnte? An so einem Tag. Ich könnte zum Beispiel, ich gehe rein, meine Mutter begrüßt mich herzlich und sagt, hier ist das Essen und es ist ein voller Tisch. Und sage ich, ah, ich war gerade auf dem Weg bei McDonald's, ich habe jetzt nicht so viel Hunger. Ja? Ich habe jetzt also, ne, danke auf jeden Fall, aber ne, ich habe jetzt nicht so viel Hunger, ist jetzt auch nicht so wichtig. Ja? Das würde sie wahrscheinlich fertig machen, wenn ich meinen Hunger woanders stillen würde. Als bei ihr. Dann gibt es was Zweites, nämlich falsche Bescheidenheit. Also ich esse die erste Portion und sage, oh, vielen Dank, es war super. Meine Mutter wird auf jeden Fall sagen, nimm noch mehr. Ich weiß nicht, wie es bei deiner Mutter ist, aber wahrscheinlich ähnlich. Und dann würde ich sagen, aus falscher Bescheidenheit, oh, sorry, ey, also ich will jetzt nicht aufdringlich sein, ich will jetzt nicht zu viel nehmen oder so. Ja? Das, was bei ihr ankommen würde, ist, ey, du hast geopfert, du hast Zeit geopfert, du hast Geld dafür ausgegeben gegeben und ich bin jetzt in falscher Weise bescheiden. Sie wird sagen, ey, ich möchte, dass sich das Geld und die Zeit und der Aufwand, der soll sich doch lohnen. Iss mehr, als du kannst. Ja, keine falsche Bescheidenheit. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass wir die Gnade Gottes mit falscher Bescheidenheit begegnen. Und das ist genau das, was Samuel auch gesagt hat heute in seinem prophetischen Wort. Ja, dass wir dann sagen, oh Gott, ich habe zwar Schmerzen, ich bin krank, aber hey, mach keinen Aufwand, mach jetzt keinen Aufriss, ich komme damit klar. Ja, ich meine, was sagt Jesus am Kreuz? Der sagt, durch meine Wunden seid ihr mir geheilt. Der guckt runter und sagt, soll das jetzt umsonst gewesen sein? Ihr seid geheilt durch meine Wunden. Jetzt keine falsche Bescheidenheit, jetzt bedien dich auch. Durch ihn haben wir jetzt das Leben und wir sagen, nein, ich bin bescheiden. Ich bete einfach ein wenig bescheiden und schüchtern. Sagt er, ey, ich hab dir alles eröffnet. Durch mich hast du das Leben im Überfluss. Gott, wir wollen nichts fordern von dir. Sagt er, Leute, ihr braucht nichts mehr zu fordern, weil ich euch schon entgegenspringe mit allem, was ich bezahlt habe. Und ich finde es ganz gefährlich, dass wir diese falsche Frömmigkeit haben. Das ist eine falsche Art von Demut. Gott liebt es, wenn seine Kinder hungrig kommen und wenn sie sich bedienen an dem Mahl, was er vorbereitet hat, nämlich dass er den bittersten Tod erlitten hat und alles mit sich genommen hat, alle Gebundenheit, alle Krankheit, alle Ungerechtigkeit, das alles auf sich genommen hat. Und jetzt sagt er, jetzt bedient euch aber auch. Okay? Wollen wir das heute machen? Ja? Wollen wir es machen? Okay. Wir werden jetzt verschiedene Sachen machen. Das erste ist, wir werden darum bitten, dass der Heilige Geist jetzt in Kraft auf uns kommt. Ja? Und dann werden wir mal gucken, wie er uns leitet, weil es ist sein Gottesdienst, es ist seine Kirche, ja, und wir sind seine Leute. Ja, er leitet uns. Und wir sind in allem, was wir machen, immer einen Schritt hinter dem Heiligen Geist. Okay? Wir laden die Kraft des Heiligen Geistes ein und dann gucken wir mal, was er macht. Ja? Und wir werden auf jeden Fall heute für alle beten, die in irgendeiner Weise Heilung brauchen, aber auch die alles andere brauchen. Jeder, der Gebet haben möchte, theoretisch kann heute Gebet bekommen. Ja? Es wird nachher noch eine Zeit geben, wo wir auch Worte der Kenntnis aussprechen, also prophetische Impulse darüber, was Gott uns gezeigt hat, wo Leute krank sind. Ja? Und dann werden wir dafür auch nochmal spezifisch beten. Ja? Aber lass uns zuerst mal gucken, was der Heilige Geist so machen möchte. Okay? Wollen wir dazu mal aufstehen alle? So, und jetzt lass uns mal unsere Augen zumachen und unsere Hände auf, weil jetzt ist Bescherung. So, und worum ich dich jetzt bitte, ist, dass du in deinem Herzen, in deinen Gedanken, ein kurzes Gebet sprichst. Und mit diesem Gebet sagst du, Heiliger Geist, ich erlaube dir zu tun und zu lassen, was du für richtig hältst. Was du machst, ist eigentlich, du erlaubst Gott, Gott zu sein, okay? Warum müssen wir das dem Heiligen Geist erlauben? In der Bibel wird der Teufel als ein Dieb beschrieben, der also in unser Leben einbricht und da wütet. Jesus wird als der vorgestellt, der an der Tür steht und anklopft und fragt, darf ich reinkommen? Und meine Ermutigung an dich ist, dass du jetzt die Tür aufmachst und sagst, ja, herzlich willkommen. Und dann betest du sowas wie: Komm, Heiliger Geist. Und dann bitte ich dich darum, dass du ab dann nicht mehr betest, okay? Sondern nur noch wartest. Jesus sagt: Bleibt hier und wartet, bis ihr die Kraft aus der Höhe bekommen habt. Die Kraft des Heiligen Geistes. Wieso ist es wichtig, dass wir warten? Wir warten nicht auf den Bus in der Bushaltestelle, sondern wir bereiten uns auf die Gegenwart des Königs vor. Und wir warten, weil wir sagen, wir wollen nicht einen Schritt gehen ohne deine Kraft. Bete das doch einmal ganz kurz in deinem Herzen. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist, und füll diesen Saal. Fall auf deine Leute. Komm mit Kraft, Heiliger Geist. Tu und lass, was du für richtig hältst. Komm, Heiliger Geist. So, und jetzt tun wir nichts anderes als warten. Du musst dich da nicht reinbeten. Gott hat es gehört. Wir tun jetzt nichts anderes als warten. Wir wissen, dass Gott immer etwas macht. Immer. Warten, einfach warten. Mehr von dir, Heiliger Geist, mehr von deiner Kraft. Wir danken dir für das, was du tust. Wir danken dir für das, was du beginnst zu tun. Komm mit mehr. Komm stärker. Füll uns von Kopf bis Fuß, Heiliger Geist. Wenn du jetzt in Zungen betest als Reaktion auf das, was der Heilige Geist in dir tut, dann mach das ruhig weiter, aber wenn du in Zungen betest, damit der Heilige Geist etwas mehr macht oder was auch immer, dann bitte ich dich, damit aufzuhören. Jesus sagt: Wie viel mehr wird der Vater denen seinen Geist geben, die ihn darum bitten? Mehr brauchen wir nicht. Bitte. Heiliger Geist, wir danken dir für deine Kraft. Wir preisen dich für das, was du tust. Wir preisen dich. Ich weiß, das ist für einige von euch neu. Aber kurz zur Erklärung: Bleibt in dieser Gebetshaltung. Einige beginnen zu zittern, weil die Gegenwart Gottes kommt, weil die Kraft Gottes kommt. Vielleicht merkst du, dass deine Hände beginnen zu zittern oder deine Augen, deine Beine. Das sind ganz normale Reaktionen auf die Gegenwart Gottes, auf die Kraft des Heiligen Geistes. Ich sehe auch, dass Freude gerade kommt. Das darf kommen. Mehr davon. Mehr davon. Vielleicht ist es so, dass du Schwierigkeiten hast, stehen zu bleiben, weil du merkst, es ist wie so eine Schwere auf dir oder wie eine Kraft auf dir. Lass ihn machen. Gott weiß, was er tut. Er macht es seit Jahren. Lass ihn machen. Er weiß es. Heiliger Geist, wir danken dir für deine Kraft. Wir danken dir für deine Kraft. Manche fangen an, vielleicht zu weinen. weil einfach seelischer Schmerz rauskommt, ne, zum Beispiel, oder weil du einfach tiefe Barmherzigkeit fühlst. Das darf auch sein. Lass ihn machen. Wichtig ist, dass du das nicht beginnst zu kontrollieren, sondern dass er den Freiraum hat, das zu tun, was er gerade für richtig hält. Vielleicht ist es so, dass du gar nichts fühlst und das ist völlig okay, mach dir keinen Stress. Nicht alles, was der Heilige Geist tut, ist fühlbar. Bleib einfach weiter offen. Aber Heiliger Geist, wir danken dir für deine Kraft. Komm mit mehr von dir und füll diesen Raum weiter. Komm mit mehr Kraft, geh tiefer und komm stärker. Komm, Heiliger Geist. Ich weiß, es ist für einige von euch sehr abgefahren. Aber das ist okay, das ist Gott. Meine Güte, wir haben es hier nicht mit Harry Potter nicht zu tun oder so, sondern es ist Gott. Es ist Gott, das ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Natürlich ist es manchmal dramatisch, wenn der Leute nicht berührt. Natürlich. Mehr von dir. Mein Geist, mehr von deiner Kraft. Und das Erste, was wir machen, es bleibt in dieser Gebetshaltung, aber ist, dass wir für die Leute merken, dass für die Leute beten, die merken, dass Gott beginnt, etwas zu tun. Vielleicht spürst du seine Kraft, vielleicht merkst du es in deinen Gefühlen, dass Gott beginnt, etwas zu tun. Und für die würden wir beten gerne. Könntest du bitte dann nach vorne kommen? Wir würden gerne für dich hier vorne beten. Und der Rest der Leute wartet weiter. Und entspannt euch. Ich weiß, es ist neu für manche. Aber kommt bitte nach vorne, wenn ihr die Kraft Gottes merkt. Macht euch keinen Stress, aufpassen, ich fällt. Füll sie. Herr Geist, wir danken dir für deine Kraft. Fall auf diese Leute mit mehr von dir. Mit mehr von dir. Und die Beter laufen langsam rum und legen denen die Hände auf, die gerade hier vorne sind.